Hallo liebe Leute, das hier ist Folge 127 von Tischlein deck dich und ich will zerspalten werden. Zerspalten von diesem Podcast. Ja, ich kann es gar nicht fassen. Ich muss auch zugeben, hier jetzt ein bisschen außer Kontrolle zu sein und überhaupt meine Produktivkräfte nicht mehr richtig unter Kontrolle zu haben. Die Produktionsverhältnisse sollten überdacht werden und das ist jetzt aber alles egal. Jetzt muss ich einfach nur diese Kurzfolge wieder aufnehmen. Auch heute bleiben wir da bei der Länge eher noch gemäßigt, aber nicht beim Inhalt. So, liebes Podcast-Volk, ja, auf geht's an die Front, liebe frisch gebackenen Podcast-Soldaten. Ich rufe euch hier auf, euch ein Gewehr umzuhängen und an die Front abzufahren. Ja, etwas blödsinnig hier dieser Einstieg. Ich wollte das nur anbringen, weil es irgendwie habe ich gedacht, ja, es macht mir immer wieder so Spaß, einfach so frei vor mich hinzureden und dann so abzudriften, wie ich meinte, ins Faschistische. Ja, aber gut, das ist einfach genau diese Gefahr, die Stefan da ansprach, in den Krieg zu degenerieren aus reiner Langeweile. Und das ist aber wichtig, das auch hier auszuleben im Podcast, sage ich, weil es gibt ja dieses kommunistische Gegenrezept und da will man viel theoretisieren und so weiter. Ich merke sie aber auch manchmal, diese Lust einfach zu sagen, nee, komm, ich will einfach so daherreden, wie es mir gerade passt, nämlich einfach so populistisch, könnte man sagen, aber einfach so, ja, rausreden und einfach so ein paar starke Worte los. Hier den starken Mann markieren. Und das ist sehr wichtig, genau, da kann man dann zurück degenerieren, wenn dann keine progressive Theorie wie der Kommunismus vorliegt, der eben auch sehr stark ausgedrückt werden kann und auch sein, man kann sagen, man will sich in den Kampf werfen. Auch da ist irgendwie, ja, der Krieg nicht von unserer Seite, aber von der Gegenrevolution dann wahrscheinlich wieder, kommt er wieder auf die Tagesordnung, weil man mit der Revolution natürlich sich auch Feinde schafft, die dann mit Gewalt das Alte restaurieren wollen. Und so ist mit diesem Gewalt, diese Gewalt, die wieder das Alte restauriert, sagte ich, ist der Faschismus. Und deshalb ist sehr entscheidend hier, dass sehr scharf abzugrenzen, den Faschismus der US-Generäle, Geheimdienststrategen und Regierungspolitiker gegenüber dem Faschismus der Islamisten dann in Afghanistan oder Syrien. Das sind nicht die wirklichen Faschisten, auch wenn sie die sind, die dann wirklich sterben oder andere Menschen töten. Das ist aber halt zu erklären aus einer sehr schlechten sozioökonomischen Position, da das keine Chance gibt und dann die solche Radikal-Islamisten da die Köpfe der Leute gewinnen können, weil sie sagen, ja, schaut mal, der Westen, dem seid ihr egal und eure Regierung hier, die ja, ist vom Westen gekauft, die ist korrupt, von der habt ihr nichts zu erwarten. Und, so. Und genau, dann ist es irgendwie logisch, dass da diese Islamisten aufkommen und wie ich meinte, das sind halt wir, die geschaffen haben, wir, die über diese Irak-Sanktionen und Irak-Kriege losgetreten haben. Und nach unserem phantasmatischen Vorbild schaffen wir die, weil wir halt damals dachten, es kann ja wohl nicht sein, dass die dort so fortschrittlich schon leben und Frauen zur Uni gehen können im islamischen Land. Das passt gar nicht in unseren westlichen Kopf hier. Für uns sind die Muslime doch die Rückständigen, also bomben wir sie halt zurück ins Mittelalter. Und so sind sie also heute ungefähr in der Position. Das ist einfach sehr wichtig zu unterscheiden, das sind Leute, die Gewalt anwenden, die Taliban und der IS, aber die Leute, die sie motivieren, die sie finanzieren und die sozialen Bedingungen erst schaffen, dass sie erfolgreich sein können, sind die USA und ihre Verbündeten, die Briten und wir als Deutschland. Ja, und das wollte ich nur ausdrücken, also aus diesem James-Bond-Text, diese frisch gebackenen Deutsch-Schweizer, die da an die Front geschickt werden und James Bond ganz nostalgisch werden lassen und an seine Zeit in der Militärakademie denken lassen. Ja, so ist es irgendwie was Schönes und für mich auch einfach schön, hier so salopp daherzureden und zu sagen, jawohl, an die Front, aber da steckt was dahinter, genau das es ein lustvoller Diskurs ist. Das macht irgendwie Lust. Und genau das passiert dann halt in solchen niedergeworfenen Gebieten, dass jemand so daherredet und entdeckt, ah ja, ich habe da ein Talent, wie ich hier beim Podcasten. Ah ja, um mich versammeln sich die Leute beim Reden und ups, ja, hat sich eine Miliz gegründet und irgendwie zieht los an die Front. Gut. Und ja, da muss man einfach die Hintermänner im Blick behalten. Die wesentlich ökonomisch-politisch potenteren sind diejenigen, die die wirkliche Gewalt anwenden und es die dann diese Bewohner, diese deklassierten Bewohner solcher Erdgebiete wie im Nahen Osten, dann ja in die Position bringen, dass es irgendwie sinnvoll aussieht, dass sie diese radikal gewalttätige Option ziehen oder dass das die einzige Möglichkeit erscheint. Und da kommen wir jetzt zu Kirgisistan. Das lasse ich nur heute Morgen in diesem Telegram-Kanal von Nikita Gerasimov. Da ist jetzt der Krieg ausgebrochen oder zumindest schwerere Gefechte zwischen Kirgisistan und Tadschikistan. Ja, das, soweit ich weiß, waren es auch zwei Sowjetrepubliken. Da zeigt sich wiederum ja, die grausamen Konsequenzen dieser hirnlosen Auflösung der Sowjetunion. Und es ist wirklich hirnlos. Das aus heutiger Sicht auch noch abzufeiern als Gewinn für die persönliche Freiheit. Aber gut, was ich da kritisierte am 29er Podcast, das war ja doch ein bisschen übertrieben. In der vorletzten Folge, was glaube ich, mit dem Ende des Endes der Geschichte, da haben sie ja nur die Position aus dem Buch referiert und so weiter. Aber macht auch gar keinen so großen Unterschied. Ne? Ich will sie ja auch gar nicht so sehr weiter angreifen, weil das habe ich ja wirklich schon zu Genüge getan. Das ist auch gar nicht mehr so interessant. Ich will ja auch, genau. Es ist nur so, dass ich sie so hart angegriffen habe. Genau, das war 121, weil in der Folge davor hat sich Wolfgang so profilieren wollen, in dem Clip, wo ich gespielt habe, als jetzt Anti-Corona-Aktivist. Und das ging mir einfach so gehörig auf den Senkel, weil Wolfgang genau derjenige ist, der ja noch heute immer dieses Narrativ vertritt, wie wir gehört haben. Impfungen sind irgendwie Volkspflicht und so weiter und sind keine persönliche Entscheidung. Also. Irgendwie das ist ja auch irgendwie ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex, was ich jetzt auch nicht genau kenne, aber irgendwie wurde der etabliert nach den Nürnberger Prozessen damals. Nach der Nazi-Zeit wurde gesagt, es kann nicht mehr sein, dass Mediziner solche Experimente vornehmen und es muss einen Kodex geben. Und es ist ganz klar, was da passiert ist mit 3G, 2G, das ist ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex oder es ja, soll diese Softpower eingesetzt werden, die Leute dazu zu zwingen, sich impfen zu lassen. Und ja, das geht also in eine faschistische Richtung, das ist noch nicht das Gleiche, aber das riecht sehr schlecht und es ist, genau, von jemand, der sowas unterstützt und dieses Narrativ, wo es heute schon so auseinanderfällt, immer noch stützt irgendwie und dann aber meint, da doch nochmal austeilen zu können gegen die, die noch irgendwie radikaler pro Maske sind, da kriege ich einfach das Kotzen und das habe ich da gemerkt und deshalb, ja, was da ein bisschen ambivalent und so weiter. Aber hey, lassen wir das jetzt hinter uns. Ja, lassen wir das jetzt. Und Kirgisistan, also. Da ist es auch so wunderschön, habe ich dann in diesen Videos und Fotos gesehen von Nikita Gerasimov. Das hat mich ein bisschen auch an die Anden erinnert. Diese ja, großen Gebirgszüge da, steinig, Geröll, Wüste, wenig Vegetation. Und das, ja, sind wunderschöne, aber auch bitterarme Gebiete, hieß es dann. Und die Taliban oder andere Islamisten können über die südliche Grenze dort nach Kirgisistan einsickern, weil das ist im ja sehr gebirgiges Gebiet kaum zu kontrollieren. Und genau, sickern dort ein. Und das ist genau, was ich vorher beschrieben habe. Die haben da eben leichtes Spiel. Jetzt nach der Niederschlagung der Sowjetunion, wo es in Ländern wie der Ukraine auch sehr schlecht weiterging. Aber die Ukraine ist ja immerhin noch irgendwie so angegliedert. Da hat man immer noch ist so ein Handelplatz, ein Umschlagplatz, klar für Waffen, Drogen, die dort aus Asien kommen oder nach Asien, im Nahen Osten gehen. Immerhin das, ja, immerhin so kann man da noch irgendwie partizipieren von der Ausbeute des Weltmarkts. Aber solche Länder wie Kirgisistan, die sind ja irgendwie komplett von der Landkarte. Wie Gerasimov schrieb so schön, ja, die kommen im europäischen Weltbild gar nicht vor. Und so ist es auch so, auch bei mir, ganz klar. Und auch bei Stefan, er hatte das, glaube ich, vor 2 Jahren, als dieser Bergkarabach-Krieg losging, hatte er gesagt, ja, Bergkarabach, jetzt wissen wir alle, wo es ist, aber irgendwie ist es auch sehr versteckt auf der Landkarte. Und ja, das stimmt ja, das ist auch überhaupt nicht chauvinistisch oder so, sondern man muss es so ausdrücken, dass das irgendwie nicht auf unserer mentalen Landkarte ist. Das ist da irgendwie zwischen diesem, ja, wie heißt das, Ding, das Schwarze Meer und das andere Meer da, wie auch immer. Ja, Schwarze Meer und das andere, da, was eigentlich ein See ist, aber ja, also da ist irgendwie dazwischen so. Also jetzt Karabach und Armenien und Aserbaidschan, aber jetzt Kirgisistan ist noch weiter östlich und Tadschikistan. Gut, und das ja, ist jetzt wohl ausgebrochen, auch schon mehrere Dutzend Tote, hieß es da. Und ja, das sind alles Auswirkungen natürlich dieses des Zusammenbruchs der Sowjetunion und was ich meinte, irgendwann kann man es nicht mehr aufhalten. Also die Geschichte läuft dann schon in eine ganz falsche Richtung. Deshalb mit dem Jugoslawienkrieg auch, das für jeden einfach richtig zu fliehen. Da gibt es diese ethnischen Ressentiments, die aufbrechen. Und was will man da machen? Da kann man nur sehen, wie es in die falsche Richtung läuft und nur ja, persönlich einfach versuchen wegzukommen. Aber das heißt nicht, dass man generell es ablehnen sollte, Waffen zu tragen, wie ich meinte. Für so ein fortschrittliches, bestehendes Land wie die DDR sollte man eben schon kämpfen. Und ja, genau. Und also nicht einfach sagen, nee, ich will gar nichts davon wissen, es ist alles das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, ein imperialistischer Staat wie die BRD und ein sozialistischer wie die DDR. Und ja, die Imperialisten sind eben grundsätzlich angriffslustig, deshalb haben sie auch die DDR nie niedergeworfen. Aber es ist umso besser, dass wir heute die Historie aufarbeiten können, das genau anschauen können. Und dann sollten die Leute eigentlich zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir jetzt aber den Sozialismus wieder aufbauen müssen, egal wie schwer es wird und was da für Krisen durchzustehen sind. Und genau, wo es schiefgelaufen ist, meine ich in der Sowjetunion fundamental, ja, das ist jetzt meine Hypothese, aber da muss ich natürlich auch das historische Material noch weiter sichten. Meine Hypothese eben mit Chruschtschow oder Chruschtschew, das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen ukrainisch und russisch, weil er war ja Ukrainer. Und dann aber Regierungschef, der ja irgendwie Chef der ganzen Sowjetunion nach Stalin. Und ja, diese Revisionismus, diese Ablehnung des Stalinismus, diese Anprangerung der vorgeblichen Verbrechen Stalins, da ist also in Chruschtschow auch schon die westliche Propaganda eingesickert und in dem Moment ist es schiefgelaufen und aus meiner Sicht war es dann schwierig, da nochmal ja, einzugreifen. Dann degeneriert das politische Denken in diesen Sowjetvölkern so. Es führt zu weiteren Spannungen, Ressentiments. Und klar, es hätte noch ein Wunder geschehen können, einfach ein einzelnes politisches Genie. Darauf ist man immer angewiesen, ja. Es ist eben so wichtig, schon wer an der Spitze eines Staates steht, nicht in der BRD hier, klar, da regiert die Kapitalmacht. Da ist nicht so wichtig, Scholz oder Merkel, sondern halt Stabilität. Gut, aber damals in den 80ern gab es noch Andropow, hieß es bei Hax und Müller, und der ist dann aber irgendwie gestorben oder wurde vielleicht auch aus dem Weg geräumt von anderen Geheimdiensten. Das sind legitime Verschwörungsgedanken. Und in den hat der Hax irgendwie sehr viel Hoffnung gesetzt, weil er ja sehr gute Reden gehalten hat. Genau, also es hätte vielleicht noch Chancen gegeben, die Sowjetunion zu retten, aber grundsätzlich ist für mich mit Chruschtschow seine Machtergreifung 1956, als er die verbliebenen Anhänger Stalins aus dem Weg räumte in den Jahren nach Stalins Tod, 1953, oder ja, eventuell wurde ja auch Stalin selbst schon aus dem Weg geräumt durch ein Komplott, eine Verschwörung. Und ja, da ist dann schiefgelaufen, wenn man so dann zurückblickt auf die Geschichte und selbst auch nur im Ansatz glaubt, auf der falschen Seite gestanden zu haben. Oder dass das, ja, dass das nicht der richtige Weg war unter Stalin. Da, genau, da ist einfach dieser Punkt erreicht, wo man auf die schiefe Ebene kommt, wo es dann endet in diesen heutigen Kriegen. Und genau mit Kirgisistan dachte ich mir, weil er Gerasimov das auch schrieb, dass es gar nicht so diese regulären Armeen sind, die da kämpfen, sondern es sind auch irgendwie paramilitärische Gruppen und es wurde ein Waffenstillstand verkündet, der hat dann aber nur 12 Stunden gehalten. Es ist irgendwie so, dass die Leute vielleicht auch eine Lust auf den Krieg haben, genau diese Lust, wie aus dieser These Fukuyamas. Die Leute dort haben eben nichts wirtschaftlich, auch keine großen Sportevents mehr, wo sie sich verausgaben können. Also ja, kurze Pause hier. So, meine frisch gebackenen Soldaten, da bin ich wieder. Also, wo waren wir? Genau. Ich habe auch diese Lust eigentlich auf den Krieg, ja, das muss ich hier leider so degeneriert ausdrücken. Und dann sagte ich ja, aber ich habe diese 5 Automobilkonzerne vor der Nase und dann denke ich mir, oh, so einfach lässt sich Geld verdienen. Da ist man dann auch irgendwie eingegliedert. Und auch das ist so eine Art Ersatzhandlung, leerer Formalismus, wo man so ein Stück Autonomie doch nochmal zurückbekommt. Die Männlichkeit, wie es heißt bei Eva Illust, ist mit Autonomie verbunden und ja, das kriegt man da zurück. Aber in Kirgis ist dann halt nicht. Da greift man dann lieber mal an. Auch wenn es irgendwie gar keinen Sinn hat und irgendwie ja die Regierung auch gar keine richtige Kontrolle wahrscheinlich mehr in diesen entlegenen Gebieten, Provinzen. Und ja, interessant war noch, die USA hatten dann eine Militärbasis. Es war das einzige Land Kirgisistan, wo sowohl russische als amerikanische Militärbasen waren. Und genau, die mussten dann aber 2014 abziehen auf Drängen Russlands und Chinas. Ja, auch China hatte da irgendwie, also ja, auch die haben, wenn auch bei weitem natürlich nicht so wie die USA weltweit Militärbasen. Und ja, auch das könnte man vielleicht in diesen Forderungskatalog, wie ich meinte, des globalen Südens, des südöstlichen Blocks eingliedern. Ja, dann ziehen wir als China uns auch zurück, aber das sind wahrscheinlich sowieso nur ein paar ganz wenige Basen in so benachbarten Ländern, gerade in so bitterarmen, wo ja die irgendwie eine Art Stabilisierung auch schon wichtig ist. Aber das ist anders, als was die USA machen, selbst in Peru, in Südamerika, in Europa, in Afrika, in Saudi-Arabien, überall hochgerüstete Militärstützpunkte. Das, ja, gut. Und ja, da ist es dieser leere Formalismus, also da greifen die Leute zur Waffe und denken sich, nee, die Regierung beordert hier einen Waffenstillstand, aber das kann nicht sein, wir wollen hier einfach das ausleben jetzt. Gut, das ist hier meine Ausführung, das ist sehr trübe und düster und genau das will ich aber da zurückführen auf Chruschtschows Fehler. Und trotzdem auch da, wichtig zu betonen, Chruschtschow als kommunistischer Politiker immerhin steht noch turmhoch über Habeck und Scholz und den heutigen liberalen, ja, demagogischen Kapitalistenverwaltern eben. Aber gut. Nun. Kommen wir hier bitte zur Frage der Menschenrechte. Und hören wir uns das so jetzt Wolfgang und Stefan an. Das ist ja wichtig. Und in der Folge kann ich vielleicht ein bisschen Badiou lesen oder vielleicht zuerst auch Badiou lesen. Das hatte ich damals schon vorgelesen. Was sind die Menschenrechte? In Folge 50, 51 und 53. Und ich hatte das teils nochmal nachgehört, aber jetzt nicht diese Stelle eigentlich gefunden, wo es auch um Außenpolitik ging. Aber ist egal, das werden wir, ja. Die Produktivkräfte sind außer Rand und Band. Ich weiß nicht mehr, ich greife zurück in die Vergangenheit, greife vor, verstricke mich hier in diese Scharmützel mit anderen Podcasts und weiß gar nicht, wie soll ich da rauskommen. Wenn man einmal den Krieg anfängt, dann kann er nicht mehr von allein beendet werden eigentlich. Und so geht es mir auch. Dieses Ziel ist natürlich jetzt überholt mit, ich kann das Ende dieser Auseinandersetzung nicht mehr richtig ansetzen. Lesen wir aber jetzt rein in Badiou. Die Menschenrechte sind also nicht, wie ich meinte, oder so, wie ich sie definieren will, nicht das Recht zum Überleben. Auch wenn das bedenkenswert ist, ja, was das für ein massiver Menschenrechtsbruch ist im Irak, allein, dass man da so im mörderischen Krieg entfesselt, wo dann in der Folge einfach so viele Menschen sterben. Oder in Vietnam. Aber ja, aber trotzdem irgendwie, nein, sagt Badiou, der Mensch ist ein Unsterblicher, der Mensch hat Zugriff zu den Ideen, zu den Unsterblichen und kann sich am Wahrheitsprozess verschreiben. Und ja, da gibt es auch falsche Prozesse, die jetzt so aussehen wie die Machtergreifung der Nazis. Und darüber schreibt Badiou auch sehr gut, wie kann man dann ein kommunistisches, ein progressives Projekt davon unterscheiden. Das ist auch sehr gut, aber darum geht es heute nicht. Sondern jetzt zu dieser Frage der Menschenrechte und dass der Mensch eigentlich ein Unsterblicher ist, nicht nur ein lebendes Tier, dessen Triebe halt irgendwie bewirtschaftet werden sollen und man sagt, ja, der hat doch das und das Recht hier auf Wasser und so weiter. Nee, sondern das eigentliche Recht ist, wie in Kirgisistan Teil der Sowjetrepublik zu sein, die sich dieses größere Ziel gesetzt hat. Und da gibt es auch noch materielle Knappheiten und ja, Einschränkungen der Reisefreiheit und so weiter. Es durfte auch nicht jeder nach Moskau ziehen, sondern da gab es auch strenge Beschränkungen, wer wohin durfte. Also ja, es gibt auch noch Einschränkungen, aber es ist trotzdem diese grandiose Idee des Kommunismus angeschrieben und auch wenn man degeneriert ist nach Chruschtschow, da nicht mehr so wirklich ja, einen Plan hat, aber trotzdem ist man noch Teil dieses Staats und hat dieses Menschenrecht, da Teil eines grandiosen Projekts zu sein, eines Wahrheitsprozesses. Und das wurde den Menschen dann genommen, 1991, mit der Zerschlagung der Sowjetunion. Und genau, die letzte Folge muss deshalb Zerschlag Deutschland heißen, weil das wäre das eigentlich gewesen. Gut, nicht Deutschland zusammenfügen, sondern weiter zerschlagen. Gut, und das müssen wir heute machen, ja. Also, nun, das wäre es eigentlich gewesen und ist auch heute das Eigentliche in China für die Leute, dass sie da partizipieren können. Und wie Stefan meinte, ja, die Leute suchen ja ihr Heil in der KP. Selbst wenn sie unzufrieden sind in China, treten sie doch irgendwie in die Partei an und versuchen es da zu verbessern. Genau, das ist eigentlich ihr Recht, dass man irgendwie mithelfen kann, sich mitbilden kann und sagen kann, ja, auch wenn es irgendwie ganz schwierig ist zu verstehen, was ist hier überhaupt los in dieser geopolitischen Lage und was macht die Partei hier für eine Politik, oder in Bezug auf Corona auch ganz klar abzulehnen ist und zu sagen, nee, Leute, das kann auch nicht sein, den Leuten so Angst vor Covid zu machen. Aber ja, das ist ja mein einziger oder mein größter Kritikpunkt an China jetzt mit der Covid-Strategie. Jetzt aber kommen wir also zu Badiou. Das hatte ich damals auch schon vorgelesen. Ist der Mensch ein lebendes Tier oder unsterbliche Einzigartigkeit? Im Zentrum der Frage, das ist übrigens Seite 22 von Badius Buch Ethik. Im Zentrum der Frage befindet sich die Annahme eines universellen menschlichen Subjekts, das fähig wäre, die Ethik den Menschenrechten und den humanitären Akten unterzuordnen. Genau, und das ist schon ja, sehr zweifelhaft, wie Wolfgang das immer wieder so ansetzt, ja, es ist doch irgendwie möglich, ethisch zu sein, die Menschenrechte zu befolgen. Das gibt es auch in dieser absolutistischen Logik des Kapitals. Nun, wir haben gesehen, wie die Ethik die Identifizierung dieses Subjekts unter die universelle Anerkennung des ihm bereiteten Bösen unterordnet. Also was er sagt, die heutige demagogische Ethik, die populäre Ethik, die aber falsch ist und die Badiou hier widerlegt, die geht vom Bösen aus als Essenz, als Absolutes, das da liegt und in Abgrenzung davon will man sich definieren, distanzieren. Und ja, ist auch irgendwie verständlich aus dem Faschismus. Der Erfahrung mit Hitler und den Nazis, aber ist trotzdem eben falsch, so zuerst das Böse zu setzen und dann zu sagen, wir wollen nur möglichst harmlos, möglichst unschädlich sein. Gut, aber jetzt weiter. Die Ethik definiert also den Menschen als Opfer. Man wird einwenden, aber nein. Sie vergessen das aktive Subjekt. Das Subjekt, das gegen die Barbarei antritt. Und das ist irgendwie so witzig, diese Einwendung hier. Ja, was ist das für ein Subjekt? Seien wir in der Tat genau. Der Mensch ist das, was sich selbst als Opfer wiederzuerkennen vermag. Diese Definition muss man als unannehmbar erklären. Und das aus drei Hauptgründen. Genau, und das ist eben auch in Wolfgangs Universalismus oder seinem Bezug auf Menschenrechte schwingt genau das durch, dass der Mensch ein Opfer ist. Und das ist einfach unhinnehmbar aus meiner Sicht, dass er sagt, ja, da gibt es diese und jene Rechte auf Freiheit, auf Gesundheit. Und das sind die Menschenrechte, die dürfen nicht angetastet werden, weil sonst ist der Mensch Opfer. Und genau das veropfert den Menschen ja, also das drückt ihn noch weiter nieder in den Schmutz, wo er jetzt eigentlich schon liegt, aber ja, wir wissen es, wie schlimm es steht eigentlich auf der Welt für so viele Millionen Menschen, für 800 Millionen, die hungern, wie Wolfgang auch nochmal zitierte im März oder Mai. Und dann, ja, wenn wir da aber sagen, die Menschenrechte, das ist irgendwie, dass du nicht mehr Opfer sein musst oder dass, wenn du Opfer bist, dass das anerkannt wird, ja, das verdoppelt ja eigentlich nochmal diesen Schmerz und sagt, ja, es ist wirklich so schlimm und es versichert uns hier im gloriosen Westen unsere Position, dass wir sagen, okay, so ganz elendig sind wir noch nicht und nein. Gut, aber jetzt weiter, diese drei Gründe. Oh, das ist aber sehr lang. Erstens, zunächst, weil der Zustand als Opfer, als leidendes Tier, als abgezehrter Sterbender den Menschen mit seiner animalischen Struktur, mit seiner ganzen einfachen Identität als Lebendigem assimiliert. Klammer, das Leben, sagt Bichat, ist nur die Gesamtheit der Funktionen, die dem Tod Widerstand leisten. Sehr schöner Satz, finde ich. Gewiss, die Menschheit ist eine tierische Gattung. Sie ist sterblich und lebt vom Beutezug. Aber keine von diesen beiden Charakteristiken vermag sie in der Welt der Lebewesen als Singularität hervorzuheben. Als Henker ist der Mensch die tiefste Erniedrigung eines Tiers, aber man muss den Mut haben, um zu sagen, dass er als Opfer im Allgemeinen nicht besser ist. Alle Berichte von gefolterten und ehemaligen Konzentrationslagerhäftlingen zeigen deutlich, wenn die Henker und Bürokraten der Kerker und Lager ihre Opfer wie dem Schlachthof bestimmte Tiere behandeln können, mit denen sie, die gut genährten Kriminellen, nichts Gemeinsames haben, so liegt der Grund dafür darin, dass die Opfer geradezu zu solchen Tieren geworden sind. Es ist alles Nötige dafür gemacht worden. Dass einige jedoch noch Menschen sind und es zur Schau stellen, ist eine bewiesene Tatsache. Aber dies ereignet sich geradezu durch eine unerhörte Anstrengung dessen in ihnen, was nicht mit einer Opferidentität zusammenfällt. Anstrengung, die ihre Zeugen zu einer leuchtenden Anerkennung erweckt und die diese Zeugen wie einen fast unverständlichen Widerstand begrüßen. Dies ist der Mensch, wenn man es recht bedenken will, nämlich durch die Tatsache, wie Valon Tchalamov in seinem Récit de la vie de Caen sagt, dass es sich um ein Tier handelt, das anders als die Pferde nicht mit seinem hinfälligen Körper Widerstand leistet, sondern durch seinen Starrsinn zu bleiben, was er ist, als eben etwas anderes als ein Opfer, etwas anderes als ein Sein für den Tod und also etwas anderes als ein Sterblicher. Genau, in den KZs, da zeigt es sich ja, die meisten werden so zu Tieren, reduzieren sich auf die tierische Substanz. Und das ist infolge dieser Dehumanisierung, die ihnen da angetan wird von den kriminellen, gut genährten Wächtern. Aber andere bleiben das, was sie sind, im Unsterblichen. Und da blitzt es doch noch auf, dass es etwas gibt in diesen Menschen, das nicht mit ihrer Opferidentität zusammenfällt. Obwohl sie wissen, sie sind jetzt hier eingesperrt, sie sind ganz ausgeliefert. Irgendwie gibt es doch etwas, was ja in ihnen noch dieses Unsterbliche aufblitzen lässt und dass sie sich einfach weigern und querstellen und sagen, selbst da noch rebellieren oder vielleicht zumindest ihren Wärtern so eindringlich in die Augen schauen können, herausfordern. Und ja, da blitzt dann etwas auf, dass dieser Mensch sich nicht damit identifiziert, Opfer zu sein, sondern sagt, ich bin noch was anderes, da ist irgendwie noch was übrig geblieben. Genau, also die Anerkennung des Opferseins, das führt nicht weiter. Das sind genau diese Menschenrechte, ist irgendwie logisch dann nach Auschwitz, dass dieser Diskurs aufkommt. Es darf nie wieder so schlimm werden, der Mensch war da Opfer und soll jetzt einfach nicht mehr Opfer sein. Aber ja, der Mensch ist in vielen Situationen Opfer und degeneriert. Und was wir ihm anbieten müssen, ist wirklich dieses größere Projekt, durch das er sich selbst befreien kann, durch das wir irgendwie eine kollektive Massenbewegung entfesseln können, die den Weg in die Zukunft weist. Ein Unsterblicher ist der Mensch. Dies beweisen die schlimmsten Situationen, die ihm auferlegt werden können. Jedenfalls, wenn er sich in der vielgestaltigen und habgierigen Lebensflut vereinzelt. Um überhaupt etwas über den Menschen zu denken, muss man von diesem Ausgangspunkt anfangen zu denken. Derart, dass, wenn es Menschenrechte gibt, Menschenrechte in Anführungszeichen, es sicherlich nicht Rechte auf das Leben gegenüber dem Tod oder Rechte des Überlebens gegenüber dem Elend sind. Genau, da musste ich also auch mich selbst korrigieren. Nein, das, wenn der Mensch ein Recht hat, dann zunächst mal nicht dieses Recht weiterzuleben, das faktisch einfach weiterleben, wie jetzt bei Corona das so wie es bei Corona postuliert wurde, das ist das größte Recht, einfach weiterzuleben, aber nee, was soll dieses Leben sein für viele Menschen? Sicher auch einfach nicht mehr so wertvoll, wenn man dann so eingesperrt ist und deutlich traumatischer als alter Mensch dann so zu sterben, allein die letzten Monate zu verbringen. Aber okay. Genau, und da werden wir sicher auch nochmal drauf kommen, auf diese Themen mit den Impfungen, ob die Pandemie verlängert haben oder was auch immer. Das sind dann Gefechte der nächsten Monate. aber ja, jetzt hier weiter. Derart, dass, wenn es Menschenrechte gibt, es sicherlich nicht Rechte auf das Leben gegenüber dem Tod oder Rechte des Überlebens gegenüber dem Elend sind. Es sind die Rechte des Unsterblichen, die sich für sich selbst behaupten, oder die Rechte des Unendlichen, die ihre Souveränität über die Kontingenz des Leidens und des Todes ausüben. Dass wir letztendlich alle sterben und nur Staub übrig bleibt, ändert nichts an der Identität des Menschen als Unsterblichen in dem Augenblick, in dem er entgegen dem Tier sein wollen, dem er durch die Umstände ausgesetzt ist, das bejaht, was er ist. Und jeder Mensch ist unvorhergesehenerweise, man weiß es, fähig, dieser Unsterbliche in großen oder kleinen Umständen für eine, ganz gleich wie bedeutende oder unbedeutende Wahrheit zu sein. In allen Fällen ist die Subjektivierung unsterblich und macht den Menschen aus. Außerhalb dieser Tatsache gibt es eine biologische Art, ein Zweifüßler ohne Federn, dessen Charme nicht offensichtlich ist. Genau, der Zweifüßler, das ist dieses nackte Biologische, das Opfer, das wir sagen, das müssen wir schützen vor zu starker Gewalt des Staates und so weiter. Aber was soll das sein? Der Staat übt immer seine Gewalt aus. Wir haben die Naturgewalten, die Infektionskrankheiten und so weiter, die Stammeskriege ihre Gewalt ausgeübt, jetzt in moderner Zeit der moderne Staat. Es ist eine hirnlose Forderung an diesen Staat zu sagen, ja, du sei jetzt mal nicht mehr so böse, sondern nee, da müssen wir uns auf den Weg sein, machen, selber sozialistisch das aufzubauen, aber nicht an diesen existierenden bürgerlichen Staat das richten, sondern der betrügt uns, der lässt es hier halt so aussehen, als würde er die Menschenrechte einhalten, weil das die BRD lange Zeit eben ein Schaufenster sein musste, um den Sozialismus im Weltmaßstab zu brechen, um dem wirklich das Genick und die Knochen zu brechen und zu sagen, komm, du musst weggefegt werden, weil danach können wir wieder sauber, profitabel hier wirtschaften, ganz monopolistisch, gibt es gar keine Alternative mehr, diese liberale Demokratie ist das Alternativlose. Und ja, dazu muss es halt erstmal ein paar Menschenrechte geben, hier im Westen, damit die im Osten dann neidisch werden. Gut, aber jetzt kommt ein sehr wichtiger Abschnitt. Wenn man nicht von hier aus anfängt, was ganz einfach so ausgedrückt wird, der Mensch denkt, der Mensch ist aus einigen Wahrheiten gewebt. Wenn man den Menschen mit seiner bloßen Wirklichkeit als Lebenden identifiziert, kommt man unvermeidlich beim wirklich Gegenteiligen dessen an, was dies Prinzip anzuzeigen scheint. Denn dieser Lebende, in Anführungszeichen, ist in Wirklichkeit verächtlich und man wird ihn verachten. Und das ist so ein entscheidender Halt, man wird ihn verachten. Das hob ich damals schon in den 50ern heraus. Ja, der Mensch, der so reduziert ist, dem man nur sagt, ja, deine paar Menschenrechte, die stehen dir irgendwie zu, das ist irgendwie dein Besitzstand, ja, den wollen wir dir schon geben. Nee, das ist ein Mensch, den wird man verachten und das ist ja genau, dass diese Menschenrechte in Lügen angeführt werden, um da dann die Bomben abzuwerfen. Da sagt man, oh, dieser Gaddafi, der hält sein Volk da gefangen. Das kann ja wohl nicht gehen, den müssen wir die paar Menschenrechte auch noch bringen. Und dann ja, verachten wir jetzt halt Gaddafi, aber verachten auch das ganze libysche Volk, dass wir sagen, mein Gott, die sind so dumm. Und ja, wir haben denen doch alles eigentlich hingelegt, alles gemacht, ihren Präsidenten weggebombt. Jetzt hätten sie ja nur die Regierung aufbauen müssen. Und oh, jetzt ist halt Bürgerkrieg seit 10 Jahren. Also verachten wir jetzt die Libyer und sagen, die sind so zurückgeblieben. Also die können es nicht hinkriegen, sich einen Staat aufzubauen, ne? Das ist wieder, dass wir formen diese Opfer nach unserem Vorbild, nach unserem menschenrechtskonformen Phantasma. Hier haben wir die Menschenrechte, dort in China haben sie nicht. Und selbst in solchen Zwischengebieten wie Libyen, wo man etwas entwickelter war als in anderen angrenzenden afrikanischen Staaten, da sagen wir dann, oh, das sieht komisch aus, wir verstehen es nicht. Wir wollen, dass die aber wirklich jetzt wieder diese Barbaren sind. Und wir verachten die und führen zum Zweck der Kriegsführung hier die Menschenrechte ein. Genau. Man wird ihn verachten. Und so auch mit Corona. Man ist so besorgt ums Überleben. Oh, das Recht auf Leben. Das kann ja wohl nicht sein, der böse Sozialdarwinismus einfach alles durchlaufen lassen. Durchseuchung. Ja, wir kriegen alle die Seuche. Oh, das darf nicht sein. Man hat doch wohl ein Recht, gesund und am Leben zu bleiben. Nee. Das ist genau dieser Diskurs, der am Ende diese Menschen verachten wird. Und so ist es ja, die Menschen, die dann auf den Intensivstationen sterben. Da wird dann ganz klar gesagt von dieser Corona-Extremistenseite, die verachten wir jetzt, wenn sie ungeimpft sind, dann ja, geschieht ihnen dieser Tod recht. Das ist ja ganz klar so artikuliert man da auf Twitter. Und gut. Wer sieht nicht, dass in den humanitären Expeditionen, den Einmischungen, den karitativen Landungstruppen das angenommene universelle Subjekt gespalten ist? Auf der Seite der Opfer ist es das verstörte Tier, das man auf dem Bildschirm zeigt. Genau wie in Vietnam damals, der erste Fernsehkrieg, der damals zu den Abendnachrichten zum Abendessen dem amerikanischen Publikum serviert wurde. Auf der Seite des Wohltäters sind es das Gewissen und der Imperativ. Und warum bringt diese Spaltung immer dieselben in dieselben Rollen? Wer spürt nicht, dass diese zum Elend der Welt sich neigende Ethik hinter ihrem Opfermenschen, den guten Menschen, den weißen Menschen verbirgt? Genau, den guten Menschen. Guten Menschen zusammengeschrieben. Weißen Menschen auch. Mit Bindestrich. Da die Barbarei dieser Situation nur in Begriffen der Menschenrechte gedacht wird, während es sich immer um eine politische Lage handelt, die ein politisches Praxisdenken erfordert und für die immer authentische Akteure zur Stelle sind, wird sie vom erhabenen Standpunkt unseres scheinbaren zivilen Friedens als unzivilisiert sein angesehen, das vom Zivilisierten eine zivilisierende Intervention erheischt. Nun, jede Intervention im Namen der Zivilisation erheischt eine vorgängige Verachtung für die ganze Situation, einschließlich der Opfer. Genau, jede Intervention im Namen der Zivilisation ist ja klar. Dann sagt man, da ist irgendwie nicht so zivilisiert, also das verachten wir. Deshalb müssen wir erst eingreifen. Ne? Also verachten wir auch die Opfer damit. Und daher ist die Ethik, in Anführungszeichen, zeitgenössisch nach Jahrzehnten mutiger Kritik am Kolonialismus und Imperialismus, der schmutzigen Selbstbefriedigung der Bewohner des Westens, der eingehämmerten These, wonach das Elend der Dritten Welt das Ergebnis ihrer Unerfahrenheit, ihrer eigenen Eitelkeit, kurz ihres Untermenschentums sei. Genau, und dieser Satz war auch damals beim Vorlesen ein bisschen obskur. Der schmutzigen Selbstbefriedigung der Westbewohner. Er macht hier so eine historische Linie auf. Ja, es gab mutige Kritik. Badiou selber war ja auch damals Teil der 68er-Bewegung der französischen Linken und in den 60ern hat er gegen den Algerienkrieg protestiert, als man noch von der Polizei zusammengeschlagen wurde. Als er da irgendwie protestierte, ja. Und irgendwie sagte, das war noch mutig. Klar, den Kolonialismus, den direkten da noch in den 60er Jahren, dass Frankreich da ein Gebiet besetzt hält und sagt, die dürfen sich nicht unabhängig machen, da rücken wir dann noch ein. Bomben alles nieder, um die als direkte Kolonie zu behalten. Und da gab es dann aber immer mutige Kritik der Studenten damals in Frankreich und dieser linken Protestbewegung. Und danach wurde, ja, ich kann es nicht anders verstehen, als dass diese Kritik aber auch irgendwie diese schmutzige Selbstbefriedigung ist. Und das erinnert ja an Grohn, ja, die Kritik ist irgendwie wirkungslos, wenn man nur sagt, oh, das ist böse, dass der Krieg wird, das wird nicht weiter, sondern wir müssen hier einen Plan aufstellen, wie stürzen wir also die Regierung in Paris um? Die immanente Kritik, die ist hirnlos irgendwie. Ja, anders verstehe ich es nicht, aber eigentlich müsste man hier nochmal im Original nachlesen, ob nicht auch die Übersetzung hier nicht ganz korrekt sein könnte. Dann aber die eingehämmerte These, wonach das Elend der Dritten Welt das Ergebnis ihrer Unerfahrenheit, ihrer Eitelkeit, kurz Untermenschentum sei. Genau, das baut die Brücke zu meinem halbfaschistischen Text über die Nigerianer, die in der Sonne liegen gern und so weiter. Damit bringe ich genau das zum Ausdruck, nämlich dass das Badiou hier schon sagt, vor 30 Jahren nämlich erschien dieses Buch. Ja, es wurde schon damals jahrzehntelang eingehämmert auf uns, ja, irgendwie, wir sind hier in den weißen, reichen Ländern und die da unten, da sieht es ein bisschen mau aus. Und es ist aber irgendwie nicht unsere Schuld, sondern das ist halt, ja, Folge ihrer Unerfahrenheit. Und ja, auch in Deutschland sah es ja früher mal aus, sagen wir es dann, genau im 16. Jahrhundert, diese 30-jährige Krieg und, ja, also auch bei uns was früher und so, und die sind noch unerfahren, die werden sich da in den Weg bahnen. Und ist aber natürlich falsch, sondern es ist die Situation dort nur durch politisches Praxisdenken zu verstehen durch die Einbettung in den weltweiten, von den USA und Westeuropa angeführten Imperialismus. Gut, aber jetzt nur noch ein Stück weiter, weil das ist so wichtig auch. Zweitens, also diese drei Fragen, warum ist diese Definition der Ethik abzulehnen, des Menschen als Opfer? Zweitens, wenn der ethische Konsens sich auf dem Anerkennen des Bösen gründet, daraus resultiert, dass jeder Versuch, die Menschen um eine positive Idee des Guten herum zu versammeln und noch mehr den Menschen durch ein solches Projekt zu identifizieren, in Wirklichkeit die wahre Quelle des Bösen selbst ist. Genau, das folgt also aus diesem Diskurs, wie man uns auch wiederum eintrichtert seit damals, seit der Chruschtschow-Zeit, ja, die wahre Quelle des Bösen ist dieser Änderungsversuch von Lenin und Stalin, dass sie sich auf den Weg machen, zu sagen, wir versammeln hier die Sowjetbürger um die Idee des Guten und lassen die sich auch damit identifizieren, sagen, ja, jetzt nicht mehr mit der Religion so sehr, sondern dieses politische Projekt. Aber das ist scheinbar die wahre Quelle des Bösen und führt dann zu solchen bösen Folgen, wie ich letztes Mal eben den Holodomor, die ukrainische Hungersnot, ansprach. Genau, das ist also diese Demagogie, die da betrieben wird heutzutage, verdreht das völlig, ja. Das Gute ist irgendwie wahre Quelle des Bösen und das Böse ist irgendwie absolut gesetzt und davon müssen wir uns nur fernhalten, also weder gut noch böse sein, sondern einfach so schwach, einfach so degeneriert sein, dass die heutige wahre Ethik, die uns sagt, ja, nicht böse sein, das Böse ist absolut und das Gute ist aber auch irgendwie, was zum Bösen führt und wir müssen nur genauso schwach sein. So, aber jetzt weiter, noch kurz. Dies trichtert man uns nunmehr seit 15 Jahren ein. Sehr interessant, seit 15 Jahren irgendwie, da hat das also angefangen, so um 1980, warum diese Degenerationserscheinung der Ideologiekämpfe, wo der Marxismus irgendwie dann auch im Ostblock schon am Bröckeln war. Ja. Jedes Projekt einer Revolution, das als utopisch bezeichnet wird, endet, sagt man uns, in einem totalitären Alb. Jede Willensabsicht, eine Gerechtigkeits- oder Gleichheitsidee in die Wirklichkeit umzusetzen, endet beim Schlimmsten. Jeder kollektive Willen zum Guten macht das Böse. Nun, solch eine Sophistik ist verheerend. Denn wenn es sich nur darum handelt, gegenüber einem a priori anerkannten Bösen das ethische Engagement für gültig zu erklären, wie erklärt es sich dann, dass man überhaupt eine Transformation dessen, was ist, ins Auge fasst? Wo wird der Mensch die Kraft schöpfen, der Unsterbliche zu sein, der er eigentlich ist? Welches wird das Schicksal des Denkens sein, von dem man wohl weiß, dass es Bejahen der Erfindung ist oder dass es gar nicht ist? In Wirklichkeit ist der von der Ethik bezahlte Preis ein zäher Konservativismus. Die ethische Auffassung von Menschen ist nicht nur letzten Endes entweder biologisch, Bilder von den Opfern oder westlich, Zufriedenheit des bewaffneten Wohltäters, sondern sie untersagt jede breite positive Sicht der Möglichkeiten. Gut, das reicht dann, glaube ich, für heute. Das untersagt einfach jede positive Sicht. Und ist irgendwie konservativ. Wir werden jetzt also zu diesem neue 20er Podcast kommen. Und es ging darum, in einen sehr angriffslustigen Artikel dieses vorgeblichen Intellektuellen Paul Mason, den ich jetzt auch nicht genau kenne. Klar, Žižek kenne ich ja, aber sein Text jetzt zum Krieg auch nicht. Und Žižeks Text ging also auch in die gleiche Richtung. Und was ich meine ist eben, ja, Wolfgang greift das immerhin auf und bringt hier seine richtige Kritik zumindest an, dass das irgendwie sehr, ja, sehr lax gedacht ist, hier sehr lax mit dem, mit der Gefahr eines Weltbrandes, eines wirklichen Atomkriegs oder auch nur einer weiteren Ausweitung des Kriegs einhergeht, wenn man so daher redet, ja, der Westen muss jetzt mal mehr Verantwortung übernehmen und so weiter. Aber was ich meinte, das ist dann schade, dass es dann so rauskommt bei Stefan und bei Wolfgang, dass sie sagen, ja, es stimmt ja schon, dass Russland hier das ganz andere macht, das ganz Böse. Und der Grund, warum wir jetzt aber nicht angreifen, sind diese Atomwaffen, diese Atomdrohung, dass die da ist, dass wir halt jetzt einen Atomkrieg entfesseln. Aber der Grund ist nicht, dass dieser eigentlich westliche Diskurs, der Russland die Schuld einseitig zuweist, dass der falsch wäre. Das stellen sie überhaupt nicht in Frage, dass sie irgendwie sagen, ja, hier, wie ist die Schuld verteilt, was ist dieses politische Praxisdenken, sondern nee, dann Russland sind halt nicht die Menschenrechte hier bei uns, sind sie, wir sind der bewaffnete weiße Wohltäter und wir rücken da jetzt ein. Und da sagt Wolfgang, oh ja, da hebt er noch kurz den Finger und sagt, ja, aber die Russen haben Atomwaffen, aber sonst habe ich dagegen nichts einzuwenden. Ne? Das ist halt das, was ich da rauslese und das ist dann sehr falsch. Genau. Hören wir uns das also an. Und übrigens, ich weiß jetzt ja, wie man das unterscheidet, Salon und Nicht-Salon. Ja, wie konnte ich nur so blöd sein? Hier steht es ja drauf auf dem Podcast-Coverbild hier, aber in so schwachen Buchstaben irgendwie Salon, das verschönert schon fast, ja. Also da steht es, da weiß ich, jetzt bin ich im Salon, jetzt bin ich auch wirklich in der elitären Blase. Und das hier ist der Salon aus dem Juni diesen Jahres. Virtue Hoarders, Slavoj Žižek, steht im Titel, Francis Fukuyama. Genau, da hören wir jetzt bitte mal rein bei etwa 2 Stunden, 1 Stunde 58. Das ist jetzt also Žižeks Forderung, was er hier referiert.
Was diesen Text in der Berliner Zeitung aber ein bisschen interessanter macht, sind die Einlassungen zum Universalismus. Und zwar zitiert er da erstmal Medvedev, der so ehemalige Präsident Russlands, der sagt, dass die Welt auf den Zusammenbruch der Idee einer amerikazentrierten Welt und das Entstehen neuer internationaler Allianzen wartet, die auf pragmatische Kriterien beruhen. So, was ist damit gemeint? Žižek sagt, pragmatische Kriterien bedeutet die Missachtung allgemeiner Menschenrechte. Also das wird jetzt von Russland eingefordert. Wir brauchen eine Weltordnung, wo wir pragmatisch sind, was aber eigentlich bedeutet, Menschenrechte sind uns nicht so wichtig. Das ist so ein komisches Ding der liberalen Demokratien gewesen, damit haben wir nichts mehr zu tun. Und das ist etwas, wo Žižek sagt, da müssen wir höllisch aufpassen, wenn wir in genau diesen Zynismus von Russland hineinkommen. Er sagt, Europa verspricht nun, der Ukraine zu helfen, das Getreide mit der Eisenbahn und mit Lastwagen zu transportieren, aber das ist eindeutig nicht genug, es ist ein weiterer Schritt nötig. Und dann sagt er jetzt eine klare Forderung, den Hafen für den Export von Getreide zu öffnen, einschließlich der Entsendung von Militärschiffen dorthin. Also er will schon, dass wir da uns wieder mehr engagieren und spricht dann über den Hunger in Afrika und Asien, wenngleich er hier auch nicht mal erwähnt, dass dieser Hunger auch schon viel länger da ist. Aber er...
Das finde ich sehr gut, was Wolfgang hier als Kritik anbringt. Ja, Žižek erwähnt doch nicht mal, ja, diesen Hunger gibt es irgendwie. Das ist jährlich so einkalkuliert, dass da 20 Millionen sterben an Hunger. Und ja, aber jetzt, wo wir es Russland vorwerfen können, da greift Žižek das raus und sagt, ja, klar. Also ja, Žižek ist hier irgendwie, so sehr ich ihn auch bewundere als Philosoph, als politischer Denker ist er doch sehr wirr. So wie auch bei Michel Houellebecq. Ich sage, ich bewundere ihn so sehr auch für seine Essayistik, aber... für seine Ablehnung des Liberalismus, aber er kann auch nicht diese Idee des Guten schaffen und geht irgendwie auch von dieser Sophistik aus, ja, diese linken Projekte, die waren auch so grausam und haben das Böse geschaffen, das ist irgendwie auch Houellebecqs Position. Genau, und so kann man diese Denker und Literaten irgendwie wertschätzen, aber doch sagen, was sie da politisch vertreten, ist das ganz Falsche. Und Houellebecqs Position, denke ich, ist aber, sind in vielen Dingen doch nochmal ganz, ja, also würde ich deutlich besser einschätzen, deutlich konformer damit gehen als jetzt Žižek, weil wie auch immer, hören wir uns das bitte weiter an. Und genau, Žižek will da irgendwie Militärschiffe entsenden, aber irgendwie ist ja auch klar, das Beste, was man machen könnte, wäre den Krieg einfach zu beenden. Also 35% Wirtschaftseinbruch jetzt prognostiziert für die Ukraine dieses Jahr. Es wäre so klar, ja, je länger dieser Krieg geht, desto mehr Leute wandern auch aus. Irgendwann wird es einfach nicht mehr tragbar. Haben sie auch gar keine Leute mehr übrig, die einen Krieg führen können. Also es wäre am besten für Europa jetzt wirklich diese Verhandlungen mit Russland zu führen. Auch über ein Ende der Blockade, Gaslieferungen und so weiter. Und jetzt über einen Waffenstillstand an der Frontlinie, dass man sagt, jetzt müssen wir das so einfrieren. Und gut, dann gehören diese Gebiete vielleicht zu Russland oder wir können da Referenten ansetzen, dass sie jetzt erstmal irgendwie autonom verwaltet werden und dann in ein paar Jahren eine Abstimmung machen können über einen Beitritt zu Russland. Irgendwie so könnte man da verhandeln und das wäre das, was ja auch der ukrainischen Wirtschaft zugutekommt, dass der Krieg aufhört. Aber bizarr, was Žižek dann also meint, Militärschiffe entsenden, um jetzt den Weizen da freizukriegen. Gut, weiter jetzt.
Versucht dann immer wieder zurückzukommen auf dieses Thema der Menschenrechte. Und er sagt dann, naja, es gibt auch ähnliche Äußerungen von Putin und von Lavrov. Und oftmals wird ja dann von Seiten Russlands argumentiert, der Westen hat Doppelstandards. Der Westen marschiert in den Irak ein, der Westen hat auch gefoltert, der hat Guantanamo und so weiter. Und jetzt wird uns aber was über Menschenrechte erzählt. Žižek sagt jetzt hier was sehr Richtiges. Er sagt, diese Äußerungen, die es da von Russland gibt, stimmen. Er sagt, ja, der liberale Westen ist heuchlerisch und wendet seine hohen Standards sehr selektiv an. Und jetzt kommt das große Aber, und das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte an diesem Text. Aber Heuchelei bedeutet, dass man gegen die Standards verstößt, die man verkündet und sich damit der immanenten Kritik aussetzt. Ich hatte das in unserer regulären Folge schon gesagt. Ja, wir haben diesen Irakkrieg geführt, also Amerika hat ihn geführt, oder wir haben auch Afghanistan mitgemacht, aber wir hatten die kritischen Filme zum Beispiel dazu. Ja. Und das ist nicht einfach nur so ein popkulturelles Phänomen. Und da sagt er, ja, Heuchelei bedeutet, dass man gegen die Standards verstößt, die man verkündet und sich damit einer immanenten Kritik aussetzt. Wenn wir den liberalen Westen kritisieren, legen wir seine eigenen Standards zugrunde. Das heißt, wir haben nicht außerhalb Standards und sagen, hier, das ist das falsche System, sondern aufgrund der Standards, die wir haben, können wir auch eine Selbstkritik leisten, zum Beispiel auch im Falle Assange, und müssen sagen, nein, der Mann muss frei, der gehört freigelassen. Was ist jetzt der Unterschied, wenn wir jetzt wirklich nochmal gucken, Universalismus, Menschenrechte zu Russland oder China? Was Russland anbietet, schreibt Žižek, ist eine Welt ohne Heuchelei, weil das Land keine globalen ethischen Standards setzt, sondern nur pragmatischen Respekt vor Unterschieden praktiziert. Die wollen ja eigentlich, und mit China haben wir das auch schon gehört, mit diesen anderen Menschenrechten oder unserer Art von Menschenrechten, die wollen eigentlich eine Identitätspolitik. Wir sehen das mit den Menschenrechten so, ihr seht das so, wir handhaben das so. Es kann alles nebeneinander hergehen. Aber der Universalismus der Menschenrechte kann nicht in irgendwelchen Variationen auftreten, sondern es gibt nur den Universalismus. Und indem der Westen sich dessen auch bewusst ist, ist es auch richtig, dass er diese Selbstanklagen unternimmt, auch diese Selbstkritik zulässt, weil das uns unterscheidet von jenen, die eigentlich nur sagen, ja, es gibt diese Doppelstandards, also lasst uns doch einfach sagen, jeder hat so seine Standards und macht, wie er will. Žižek bietet dann auch noch ein Beispiel. China akzeptiert das neue Afghanistan.
Ja, das Beispiel, das jetzt kommt, ist besonders perfide, einfach hören wir uns gleich an. Aber schon an der Stelle, es ist so hirnverbrannt, was hier artikuliert wird. Es ist so unfucking fassbar. Es ist so falsch, dass die USA jetzt in Vietnam einmarschieren, da einen Krieg am Rande des Weltkriegs führen. Irgendwie ja, wollen sie den Weltkommunismus niederschlagen, da an den Grenzen Chinas. Das nicht auch noch so ein kleines Land. Oder was auch immer da die Hintergründe sind, es ist auch eigentlich egal, es geht darum, einen möglichst endlosen Krieg zu generieren. Matthias Bröckers kann ich sicher auch nochmal vorlesen. Es gibt viel Material, ja. Das war aber ja seine grundrichtige These. Also den USA geht es darum, das sind irgendwie innere Logiken. Und auch die Sowjetunion fängt mal einen Krieg an wie in Afghanistan. Aber das entspringt nicht aus so einer inhärent imperialistischen Logik, dass man einfach irgendwo was anzetteln muss. Und jetzt wird aber von Žižek gesagt, ja, immerhin haben die USA aber noch ihren Universalismus, ihre Menschenrechte und man kann sie deshalb immanent kritisieren. Da kann man jetzt auf die Straße gehen oder in Frankreich eben gegen den Algerienkrieg und kann jetzt sagen, jawohl, also das verstößt ja hier gegen deine eigenen Prinzipien, de Gaulle, und das weise ich dir hier nach und da bin ich jetzt so glücklich und froh und ja, habt ihr das einfach nachgewiesen. Ja, das ist einfach hirnverbrannt. Wer da nicht irgendwie das selber merkt, dass er mit so einer immanenten Kritik das System nur stabilisiert und dass es genau das ist, was dieses menschenverachtende System von ihm will und von ihm erwartet, dass er da seine systemstabilisierende Funktion erfüllt mit so einer immanenten Kritik. Ja, das sollte eigentlich jeder denkende Mensch merken, dass diese Immanenz zu nichts führt. Also immanent heißt eben, wir bleiben innerhalb der Grenzen, die wir uns selbst gesteckt haben, unter der Westen, der sich selbst vorgegeben hat, und dann argumentieren wir da mit seinen eigenen Werten und sagen, aber da widersprichst du dir. Und das Richtige wäre aber Transzendenz, dass man sagt, nee, das hier ist ein Scheißsystem und wir müssen das wegputschen oder irgendwie, ja, das ganz andere schaffen und den Westen an unseren Bedürfnissen messen. Wie Marx schrieb irgendwie, die menschlichen Bedürfnisse sind der Maßstab der Emanzipation, dass es irgendwie auf den Menschen maßgeschneidert wird. Ja, wie brauchen wir es eigentlich? Was brauchen wir? Das lasse ich da in den 110er Folgen vor. Und ja, also der Westen ist so brutal gewalttätig wie sonst kein Land auf der Erde. Wie Algerien hat ja allein aus ökonomischen Gründen nicht diese Potenz, da ein anderes Land so niederzumachen, wie jetzt Frankreich oder wie Vietnam von den USA niedergemacht wird. Und also das ist um Größenordnung dann brutaler, menschenverachtender und tödlicher, was der Westen immer anrichtet, als was andere Länder so machen. Und da sagt Wolfgang und Žižek jetzt aber, ja, es ist das aber trotzdem irgendwie noch besser, weil der Westen hat immerhin seine eigenen Werte und wir können den anhand dessen kritisieren. Und das können wir bei Russland nicht mehr machen, sondern die bieten eine Welt ohne Heuchelei an, wo sie sagen, ja, wir haben halt irgendwie unsere Prinzipien, aber wir verlangen jetzt nicht von der ganzen Welt, dass sie die so übernehmen von uns. Und das ist dann ohne Heuchelei, oder ja, wir sind halt pragmatisch, wir sagen nicht, dass wir hier wegen Menschenrechten einrücken oder wie auch immer. Ja, also es ist gar nicht zu fassen hier, diese Immanenz, dass nämlich diese Knechte wie Žižek ja auch sehr gut bezahlt werden dafür, dass sie da ihre Artikel schreiben und so weiter. Und vor 20 Jahren hat er wirklich noch sehr gute Bücher geschrieben über diese philosophischen Themen. Aber jetzt sich da halt so einmischen in diese halbfaschistische Jauchegrube, die dieser öffentliche Diskurs ist in unseren Demokratien, da ist klar, dass man auch so degeneriert und dann wirklich zum Krieg degeneriert, ja, wie hier Žižek zum Krieg eigentlich aufruft, den Krieg anzuheizen. Ja, also die werden ja bezahlt. Und die, deshalb ist ja auch irgendwie logisch, ist ja auch kein einzelner Charakterfehler von Žižek, sondern der sieht ja, ich kriege jeden Monat Geld auf mein Konto eingezahlt, wenn ich nur den Westen immanent kritisiere. Wenn ich ihm sage, jawohl, du hast diese Werte, aber da und da verstößt du dagegen. Und dann sagt der Westen, oh ja, stimmt, Philosoph, da hast du gut aufgespürt und deshalb zahlen wir das hier dir aus, weil dann können wir unsere eigenen Bevölkerung sagen, schaut doch, es gibt doch Kritik, ist doch alles im Lot und bei der nächsten Wahl wird das sicher Auswirkungen haben. Ne? Das ist sicher sehr wichtig, was ein Philosoph hier schreibt. Gut, die Bild-Zeitung hämmert dann halt für 10 oder 20 Millionen Leute nochmal was anderes rein, die Tagesschau. Aber sicher wichtig, dass der Philosoph dann nochmal für ein paar hundert Leute das sichtbar artikuliert, dass der Westen hier auch irgendwie Heuchelei betreibt. Genau, und ja, diese Leute sind eben ökonomisch darauf angewiesen, auf die immanente Kritik, und deshalb halten sie das für das Unabdingbare, da dürfen wir uns nicht davon lösen und auf diesen russischen Pfad einschränken. Jetzt aber weiter, dieses perfide Beispiel.
Afghanistan, während die Taliban ignorieren, was China mit den Uiguren macht. Das ist im Grunde die neue Globalisierung, die von Russland befürwortet wird. Und die einzige Möglichkeit, das zu verteidigen, was in unserer liberalen Tradition erhaltenswert ist, besteht darin, rücksichtslos auf ihre Universalität zu bestehen. Und dem kann ich nur zustimmen und möchte aber hinzufügen, es wird uns jetzt über Jahrzehnte wahrscheinlich begleiten und es wird ganz schwierig sein, diese Universalität über unsere eigenen engen Grenzen der politischen Möglichkeiten hinaus zu verteidigen. Denn wir haben nicht diesen Paul-Mason-Weg, wir marschieren ein und befreien die Uiguren. Das ist nicht gegeben.
Genau, und das ist nicht gegeben. Warum? Ich lese halt so, ja, wegen den Atomwaffen. Aber ansonsten wäre dieser Paul-Mason-Weg irgendwie ja schon legitim, ist einzumarschieren und die zu befreien. Aber ja, es ist nur meine Lesart hier, was ich schon damals vor mehreren Folgen anführte. Noch kurz weiter hier.
Unsere Möglichkeiten sind die der Diplomatie, der wirtschaftlichen Sanktionen, auch der Aufnahme von Flüchtlingen. Und ich würde gerne, weil du nur noch zwei Texte hast, gleich springen noch zu Fukuyama, um da direkt anzuschließen. Denn Fukuyama hat ja einen Text veröffentlicht, in dem er sich fragt, ist das jetzt mit diesem Liberalismus eigentlich vorbei? Habe ich mich geirrt? Wie verhält es sich da eigentlich? Und Fukuyama macht hier nochmal was deutlich, was, glaube ich, auch wichtig ist. Denn er sagt, ja, natürlich ist das nicht einfach so eine große Fortschrittserzählung in der Geschichte. So kann man das nicht sehen. Und er zeigt dann nochmal, es gibt diesen Bogen der Geschichte, auf den Obama auch immer wieder zu sprechen kam in seinen Reden. Aber der verläuft natürlich mitunter mit vielen Brüchen. Die Frage stellt sich also, gibt es Geschichte im Sinne der Modernisierung? Und zweitens, wenn ja, auf welche Art von Gesellschaft weist sie hin? Das ist ja das, was Fukuyama immer interessiert hat. Gibt es so einen Fortschritt und führt er uns zu einer, ich sage einfach mal, freieren Gesellschaft? Mhm. Und er zeigt dann auf, wann der Staat aufkam als Konstrukt, wie es dann im 17., 18. Jahrhundert in Westeuropa diese großen Umbrüche gab, wie das Recht plötzlich wichtig wird. Also der Wille des Herrschers steht nicht mehr im Vordergrund, sondern irgendwann ist es die Herrschaft des Rechts, die wir akzeptieren, die dann auch den Herrscher bestrafen kann, diese Herrschaft des Rechts. Und wir haben den technologischen Wandel, wir haben eine moderne Wirtschaftswelt. Und diese Ideen, schreibt er, waren Teil einer Doktrin, die unter dem Namen Liberalismus bekannt wurde und in der die politische Macht durch Gesetze und verfassungsmäßige Kontrollen der Autorität des Herrschers begrenzt wird. Das ist also diese moderne Erzählung, mit der sie beginnt. Eine Gruppe besitzt Kapital, eine andere arbeitet für sie und dazwischen entsteht eine Mittelschicht aus Fachleuten, Kaufleuten, Mittelsmännern und denjenigen, die Dienstleistungen für eine zunehmend komplexe Gesellschaft erbringen. Dann zeigt er, wie wir uns entwickeln von einer Gemeinschaft zur Gesellschaft, bezieht sich hier nochmal auf Ferdinand Tönnies. Er sagt, es gibt also einen Bogen der Geschichte. Die zweite Frage ist, wohin führt er und insbesondere, ob er in Richtung Gerechtigkeit führt, ist interessant. Und in früheren historischen Epochen, schreibt Fukuyama, war der Bogen der Geschichte von der Gerechtigkeit weggezogen. Stammesgesellschaften sind relativ egalitär und dann kam aber mit dem modernen Staat durchaus Diktatur, Sklaverei oder denken wir auch an die Situation der Arbeiter im 19. Jahrhundert, auf die Engels als erstes hingewiesen hat. Was aber, fragt Fukuyama, wenn der Bogen der Geschichte in eine andere Richtung zeigt? Vielleicht zu einem Hightech-Autoritarismus chinesischer Prägung oder zu einer nationalistischen, illiberalen Demokratie wie in Viktor Orbáns Ungarn. Da sagt er, das liberale Narrativ des historischen Fortschritts war eng mit dem Glauben verbunden, dass die Menschen rational sind und dass bessere Bildung und Zugang zu Informationen sie kritischer gegenüber ungerechten Autoritäten und offener für unterschiedliche Ideen machen würde. Dieses Szenario trifft auf das heutige China nicht zu, wo eine zunehmend gebildete Bevölkerung mit dem Leben in einer Diktatur zufrieden zu sein scheint. Also da sind ja nicht die Leute alle unglücklich. Genau, selbst in Russland sehen wir ja, der Widerstand ist gering und der ist vielleicht nicht nur gering, weil Russland oder weil die Regierung, weil Putin so repressiv ist.
Also man müsste sogar sagen, in China, selbst wenn die Leute unglücklich sind, suchen sie ihr Heil in der Partei mittlerweile. Ja. Also da wird ja die Ideologie sozusagen eng verklammert mit dem quasi Willen der Bevölkerung, der Einzelnen.
Und dennoch glaubt Fukuyama an so einen Fortschritt, an eine Empathie. Er schildert dann eine Episode, die Tocqueville aufgezeichnet hat von Madame de Sévigné. Das war eine sehr gebildete, aristokratische Mäzenin in einem Pariser Salon des 17. Jahrhunderts und die schreibt einen heiteren Brief an ihre Tochter, in dem sie erzählt, dass sie Zeugin geworden ist, wie ein Schneider auf dem Rad zerschlagen wurde, weil er einen Laib Brot gestohlen hatte. Und das finden sie einfach eine amüsante Geschichte, weil dieser Schneider von ihr einfach gar nicht als Mitmensch angesehen wird. Das ist irgendwas anderes, hat mit mir nichts zu tun. Und dieser Mangel an Empathie sei etwas, was die früheren Epochen geprägt hat. Und das würde aber nachlassen. Also wir werden empathischer, wenngleich wir natürlich auch, würde ich dann hinzufügen, gute Tricks gefunden haben, dass wir zwar empathisch sind, in dem Sinne, dass wir da jetzt nicht mehr lachen würden, dass wir aber ganz gut outgesourced haben. Also wir sehen halt einfach nicht, was mit den Flüchtlingen passiert. Ich sehe nicht, wie da jemand ins Meer gedrängt wird oder so. Und dadurch haben wir uns im Prinzip dieser Empathie dann auch entledigt. Aber er meint schon, für jede Generation wird es schwieriger, so zu sein. Und langfristig geht er davon aus, dass der Liberalismus zwar Höhen und Tiefen erlebt und erlebt hat, aber dass man doch immer wieder zu diesem Liberalismus zurückkommt. Und ein Beispiel, das er nennt, kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Er sagt, die liberale Idee bleibt für Menschen in aller Welt sehr lebendig. Und das wäre jetzt das, wo ich an Žižek anknüpfen möchte, weil er ja sagt, wir müssen diese Universalität verteidigen. Und das ist quasi unser weiterer Ortsbonus, den wir haben. Nicht nur tolles BIP oder so, ja, sondern der Ortsbonus ist auch diese liberale Demokratie. Und den Ortsbonus muss man aber auch dann auch anderen anbieten und nicht nur uns. Und wenn man diese Universalität hochhält, dann können wir auch da sehr selbstbewusst mit umgehen. Und das ist etwas, was Fukuyama hier schreibt und was nicht von der Hand zu weisen ist. Jedes Jahr verlassen Hunderttausende von Menschen, manchmal sogar Millionen, arme, gewalttätige und schlecht regierte Länder auf der Suche nach einem besseren Leben. Das Ziel ihrer Wahl ist niemals China, Russland oder Venezuela. Vielmehr suchen sie nach gut regierten, liberalen Gesellschaften, in denen ihre Kinder mehr Freiheit und Chancen haben werden. Sie sind es, die viel mehr als die selbstgefälligen Bewohner liberaler Gesellschaften erkennen, dass es in der Tat einen Bogen der Geschichte gibt, an dessen Ende die Gerechtigkeit steht. Das ist also die Schlusspointe dieses Textes. Und damit bin ich sehr froh, wie er das schreibt.
Gut, das reicht dann ja mal bis hier. Ich muss gleich zum Schluss kommen. Also, das war natürlich perfide mit Afghanistan, nachdem man das Land irgendwie 20 Jahre so niedergemacht hat. Und dann sagt man hier als Westen, oh, das ist aber jetzt schlimm, die Taliban, dass die da wieder regieren. Die, ja, da scheinbar konnte der Westen hier trotz 20-jähriger Besetzungszeit nicht in der Bevölkerung das aufbauen, dass die Leute sagen, wir sind zufrieden mit eurer Herrschaft oder ja, da haben es die Taliban so leicht wieder einzufallen. Nehmen da doch vielleicht noch mehr Rücksicht auf die Interessen der Zivilbevölkerung als der Westen so. Und dann sagt man jetzt aber, das ist böse, dass die jetzt da sind oder dass China jetzt die anerkennt und sagt, ja, ihr seid jetzt halt da die Machthaber, die legitime Regierung. Und ja, also ich weiß nicht, was kann man dazu eigentlich noch sagen? Und jetzt aber das von Fukuyama fand ich sehr interessant, dass früher war es irgendwie egalitär, aber klar, da gab es viele Naturgewalten dann mit den Krankheiten, mit den Gefahren bei der Geburt und Schwangerschaft für die Frauen. Und dann aber die Gewalt des Staates, das ist eher so eine Willkürherrschaft, ja. Genau, und dagegen will man jetzt irgendwie die Menschenrechte in Anschlag bringen und sagen, da laut das Böse, wenn so ein Tyrann da ist und einfach seinen Willen freien Lauf lässt. Und das bringt jetzt dagegen. Ja, das ist, wie gesagt, das Falsche. Und man kann hier nur sagen, ja, also es sind so viele Leute heute irgendwie so verächtlich gemacht und zurückgelassen vom System. Nicht so viele in China, aber ja, da schauen solche Liberale wie Žižek halt gern hin. Und weil sie ja auch ihren Meistern dienen, weil Žižek eben auch so ein Knecht ist und ja, einfach sein Meister dienen will. Und es ist aber klar, also ja, auf der ganzen Welt gibt es so viele Übel und es ist gar nicht alles zu beheben, noch nicht mal in einem Jahrzehnt, selbst wenn wir die Weltrevolution wirklich hinkriegen. Es ist völlig utopisch zu sagen, das können wir innerhalb einer Generation ausmerzen. Ja, vielleicht so über ein, zwei Generationen, wenn wirklich auch alle an einem Strang ziehen und es nicht mehr so eine Blockkonfrontation gäbe wie im Kalten Krieg, vielleicht könnte man dann so eine Zusammenarbeit schaffen, dass wir dann wirklich da stehen in 50 Jahren und sagen, ja, jeder Mensch hat Zugang zu sauberem Trinkwasser, Medizinbildung und eine ordentliche Arbeit, wo er was mithelfen kann und was verdienen kann. Und es ist aber klar, wir werden da nicht hinkommen, ganz gewaltlos. Es wird auch da weiterhin zynische Verbrechen und Barbarei geben. Selbst wenn uns dann auf dem Weg machen, wird dieser Weg selbst auch noch weitere Gräuel verursachen. Aber im Gesamtkontext wird das halt trotzdem vernachlässigbar sein gegenüber den Gräueln des Systems, wie es einfach so immanent weiterläuft nach seinen eigenen Gesetzen. Genau. Und ja, also wir können den Leuten nicht sagen, von heute auf morgen werden eure Menschenrechte eingehalten. Nee, das ist einfach, wäre einfach eine Lüge, sondern wir könnten als Revolutionäre nur sagen, ja, wir werden darauf drängen, jetzt wirklich dafür zu kämpfen, dass wir in der Zukunft zu einer Idee des Guten kommen. Wir haben heute schon die Idee, aber wir wollen sie jetzt materialisieren, wir wollen sie wirklich in eine Politik gießen, die dann bindende Kraft hat für die Massen der Menschen. Und das wird aber ein sehr steiniger Weg dorthin. Und Menschenrechte, irgendwie der Schutz vor irgendeinem Opferdasein, den können wir euch leider nicht bieten, sondern die Gefahren werden sich vielleicht sogar noch steigern. Aber das ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Ja. Und mit diesen Worten kann ich hier eigentlich nur enden. Ja, also ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen, kann sagen, ich würde gerne noch weiterhin, aber jetzt muss ich auch wieder zurück zu diesem persönlichen Glücksempfinden da im Privaten eben. Das ist aber nicht das Wahre, ja, dieses sozialistische Projekt wäre doch das Wahre, aber ja, ist trotzdem ja wunderschön in der Liebe und so weiter. Oder auch die Liebe zu einem Haustier, wie meinem Kater hier. Und damit sage ich euch ja hier friedliche Grüße. Bei einem Haustier ist eben Ernst angebracht, meinte Nietzsche, weil man sollte das nicht so verhätscheln, weil die Menschen haben diese Rassen, diese Tierarten schon Jahrhunderte, Jahrtausende lang so gezüchtet, bis sie halt irgendwie für uns passend sind. Und ja, vor so einer Art gezüchteter Natur, da gebietet es sich irgendwie ernst zu sein. Ja. Und gut, so viel hier von mir heute. Dann macht's gut. Und ja, ich habe mich hier verstrickt. Ich kann euch wirklich keine Auskunft mehr geben über meinen Plan, meine Produktivkraftentwicklung. In diesem leeren Formalismus auch des Sprechens, des Podcastens, bin ich hier gefangen. Ja, ist gar nicht mehr klar, worauf läuft das alles hinaus. Und ja, kritisiert mich doch transzendent bitte. Ja, und dann bis zur nächsten Folge.